NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. In Österreich, da sortiert sich die politische Landschaft nach der Nationalratswahl gerade neu. Und einer ist dabei, der wird nicht mehr dabei sein. Heinz-Christian Strache nämlich. Seine rechte FPÖ hat sich verzockt und versinkt in Machtkämpfen. Wir berichten gleich und kommentieren auch. China feiert sich und die Republik, während die Hongkonger immer weiter gegen die Zentralgewalt aus Peking aufbegehren. Wütende Bauern in den Niederlanden legen das ganze Land lahm. Und Elektrogerätehersteller sollen zu mehr Umweltschutz verpflichtet werden. Das hatte sich Heinz-Christian Strache wohl ganz anders vorgestellt. Bei der vorgezogenen Wahl zum österreichischen Parlament am Sonntag, da verlor seine FPÖ deutlich und kann nun alle Träume einer Regierungsbeteiligung mit der ÖVP des früheren Kanzlers Kurz begraben. Dazu kommt noch, dass seine eigene Partei nichts mehr auf ihn gibt. Zu grob waren in der Vergangenheit die Schnitzer, die sich Strache geleistet hat. Allen voran das sogenannte Ibiza-Video, in dem er vorgibt, er könne gegen Geld russischen Investoren Vorteile verschaffen. Dazu kommen noch Vorwürfe, Strache habe sich zu privaten Zwecken an der Parteikasse bedient. Einem Rauswurf kam der FPÖ-Mann heute zuvor. Aus Wien, Clemens Fehrenkotte.
Er werde seine Parteimitgliedschaft bis zur Aufklärung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe ruhen lassen, sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen und jede politische Aktivität einstellen. In seiner knapp 10-minütigen Erklärung betonte Heinz-Christian Strache, er wolle mit der Staatsanwaltschaft, die gegen ihn vor knapp 2 Wochen Ermittlungen wegen Untreue zu Lasten der FPÖ aufgenommen hat, kooperieren. In der Öffentlichkeit werde er sich jedoch dazu nicht äußern. Strache, der nach der mit 16% deutlich ausgefallenen Wahlniederlage von Anhängern sowie von FPÖ-Politikern gleichermaßen für den Absturz verantwortlich gemacht worden ist, setzte seinen Pressetermin nur wenige Stunden vor der Vorstandssitzung der FPÖ an. Erneut entschuldigte sich Strache.
Begonnen hat alles mit der sogenannten Ibiza-Affäre. Ich habe danach den höchstmöglichen Preis auch bezahlt und alle meine Funktionen niedergelegt. Und schlimmer wog für mich aber immer der Umstand, dass ich meine Wählerinnen und Wähler enttäuscht habe und für meine Fehler entschuldige ich mich abermals.
Berichte über Straches FPÖ-Spesenkonto in Höhe von 10.000 Euro pro Monat sowie einen monatlichen Mietzuschuss von 2.500 Euro von der Partei hatten in der Woche vor den Wahlen vor allem bei den sozial nicht gut gestellten FPÖ-Anhängern für helle Empörung gesorgt. Die sogenannte Spesenaffäre habe in der Tat für die erheblichen Verluste bei der FPÖ gesorgt, so die Warnanalyse des Politikwissenschaftlers Fritz Plasser und des Wahlforschers Franz Sommer. Diese Affäre habe bei den FPÖ-Wählern dazu geführt, die Partei nicht mehr zu wählen oder dem Urnengang überhaupt fernzubleiben. Die Volkspartei von Sebastian Kurz habe in dieser letzten Woche vor den Wahlen aus diesem Grund zahlreiche Wähler auf ihre Seite ziehen können. Strache vermittelte den Eindruck, dass sich die jetzige FPÖ-Führung um Norbert Hofer geweigert habe, seine Gesprächsangebote anzunehmen.
Ein bisschen bin ich daher natürlich enttäuscht, dass man das Gespräch, welches ich seit geraumer Zeit auch mit der Parteispitze gesucht habe, leider mit mir nicht geführt worden ist. Ich erachte es jedoch in Treue zu meinen Unterstützern als absolute Notwendigkeit, jeden weiteren Schaden von meiner freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft abzuwenden und eine Zerreißprobe und Spaltung der FPÖ um jeden Preis zu verhindern.
Die Parteiführung der FPÖ reagierte zunächst zurückhaltend auf die Erklärung ihres ehemaligen Vorsitzenden. Er nehme das zur Kenntnis, sagte FPÖ-Chef Norbert Hofer. Beim Wahlsieger ÖVP wurde der Rückzug Straches nicht kommentiert. Am Rande der ersten Zusammenkunft der Volksparteispitze nach den Wahlen unter Führung von Parteichef Sebastian Kurz sagt der ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer:
Das ist Sache der FPÖ. Wir nehmen das zur Kenntnis und jetzt geht es dann darum, dass man in die Zukunft schaut und schaut, wie Gespräche in Zukunft auch verlaufen können und welche Ergebnisse sie bringen.
ÖVP-Chef Sebastian Kurz werde, nachdem ihm der Bundespräsident in den kommenden Tagen den Auftrag zur Regierungsbildung gegeben haben werde, mit allen Parteien Sondierungsgespräche aufnehmen, in der Reihenfolge der Wahlergebnisse. Zunächst mit den Sozialdemokraten, dann mit der FPÖ, den Grünen und schließlich mit den liberalen Neos.
Heinz-Christian Strache von der österreichischen FPÖ kommt also seinem Parteiausschluss zuvor und tritt ab. Srdjan Govedarica kommentiert.
Ich wette einen Wodka Red Bull dagegen, dass Heinz-Christian Strache wirklich seine politische Aktivität einstellen will und keine Ämter mehr anstrebt. Das hat er zwar heute bei einer Pressekonferenz in Wien so gesagt, aber eigentlich hat er nur die Notbremse gezogen und eine Art Waffenstillstand mit seiner Partei vereinbart. Denn die FPÖ hätte ihn wenige Stunden nach seiner Pressekonferenz ohnehin suspendiert oder vielleicht sogar aus der Partei geworfen. Strache weiß genau, dass er zu einer toxischen Person für die FPÖ geworden ist. Zumindest solange die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt. Wegen eines übrigens für Strache sehr unangenehmen Vorwurfs. Dem der Untreue gegenüber der FPÖ. Strache soll, so der Verdacht, private Ausgaben im großen Stil über die Partei abgerechnet haben. Die FPÖ hatte ihm ein Spesenkonto von 10.000 Euro im Monat eingeräumt und einen 2.500 Euro Mietzuschuss für seine Villa zusätzlich zum Gehalt von rund 19.000 Euro als Vizekanzler. Wer unser Geld für unsere Leid im Brustton der Überzeugung vom Rednerpult im Nationalrat donnert und Robin Hood wegen seines Zitat Freiheitskampfes für das Volk und gegen die Mächtigen Zitat Ende als Vorbild bezeichnet, kann sich so etwas einfach nicht erlauben. Der kleine Mann, für den Strache seit jeher den Anwalt spielt, findet so etwas gar nicht gut. Straches Rückzug wirkt auf den ersten Blick wie ein sauberer Schnitt, ist aber eigentlich eher ein Wegducken, garniert mit Mitleidsgesuchen für seine von den Skandalen schwer gebeutelte Familie und der ewigen Leier von politischen Attentat und Weltverschwörung. Strache hätte genauso gut auf Angriff schalten und wie von vielen vermutet seinen Parteiaustritt und die Gründung einer eigenen politischen Liste für die Landtagswahlen in Wien im kommenden Jahr verkünden können. Wie einst sein politischer Ziehvater und jahrelanges Vorbild Jörg Haider. Doch das wäre selbst bei Straches verbliebenen Anhängern innerhalb der FPÖ nicht gut angekommen. Zu sehr ist der Gedanke der großen Familie bei den Freiheitlichen verankert, zu präsent noch das Trauma aus dem Jahr 2002, als sich die Partei im Streit spaltete und für Jahre in der Bedeutungslosigkeit verschwand. Also lieber erstmal wegducken und abwarten. Denn wer weiß, wie sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft entwickeln. Es gilt ja die Unschuldsvermutung und es könnte ja sein, dass das Verfahren gegen Strache eingestellt oder er vor Gericht freigesprochen wird. Spätestens dann wird es dann wieder eine Pressekonferenz geben und einen strahlenden HC Strache, der sein Comeback verkündet. Denn einerseits scheint die rote Linie für die FPÖ tatsächlich nur das Strafrecht zu sein. Sonst wäre Strache ja nach dem Ibiza-Video schon gegangen worden. Außerdem hat Strache, der dieses Jahr 50 geworden ist, sein halbes Leben lang in der Politik verbracht. Amt und Würden sind ihm sehr wichtig, die politische Bedeutungslosigkeit der Stoff, aus dem sich seine Albträume speisen. Wenn wir heute wirklich den letzten Auftritt des Politikers Heinz-Christian Strache gesehen haben, dann fresse ich einen Besen und gebe einen Wodka Red Bull aus.
Der Kommentar von Sergej Govedaritsa im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Volksrepublik China feiert heute ihren 70. Geburtstag. Seit 1949 regiert in Peking die Kommunistische Partei, die sich auf den Gründungsvater Mao Zedong beruft. Zu Ehren des Geburtstages marschierten Soldaten der Armee in einer großen Parade über den Platz des himmlischen Friedens in der Hauptstadt. Also genau über den Platz, der vor 20 Jahren Schauplatz der menschenverachtenden Brutalität des Regimes geworden war, als die Armee nämlich gegen politische Demonstranten vorging. Diese Parade soll wohl nun zeigen, wir haben immer noch alles im Griff. Axel Dorloff berichtet.
Es war die größte Militärparade in der Geschichte der Volksrepublik. Und eine, die die 23 Millionen Stadt Peking in einen Ausnahmezustand versetzt hat. Flugverbot für Brieftauben, noch strengere Internetzensur als sowieso schon und das Verbot für viele Bewohner, aus dem Fenster oder von ihrem Balkon zu gucken oder Besuch zu empfangen. Ganze Straßenzüge mussten schließen, damit das militärische Gerät ungestört rollen konnte. Staats- und Parteichef Xi Jinping, gleichzeitig der Oberbefehlshaber der chinesischen Streitkräfte, hat die Militärparade abgenommen. Nicht ohne vorher das Selbstbewusstsein Chinas nach 70 Jahren Volksrepublik zu formulieren. Das sozialistische China steht heute stolz im Osten der Welt. Keine Macht kann den Status unseres großen Mutterlandes erschüttern und keine Macht kann den Fortschritt des chinesischen Volkes und der chinesischen Nation aufhalten. Rund 15.000 Soldatinnen und Soldaten waren Teil der Parade. 160 Kampfflugzeuge am Himmel von Peking, eine riesige Waffenschau mit modernsten Tarnkappenflugzeugen und Atomraketen. Auch eine neue Langstreckenrakete, die angeblich in einer halben Stunde die USA erreichen kann. Für Zhou Bo, Brigadegeneral der chinesischen Volksbefreiungsarmee, hat das Land damit eine neue Stufe erreicht. Mit all der neuen Waffentechnik und der hohen Moral des chinesischen Volkes sind die Zeiten vorbei, in denen sich China herumschubsen lässt. Mit einigen anderen gehören wir jetzt zu den mächtigsten Ländern der Welt. China wird künftig international eine andere Rolle spielen, nicht nur zum eigenen Vorteil, sondern auch zum Nutzen anderer Länder. Seit Ende der 70er Jahre ist Chinas Entwicklung zumindest wirtschaftlich eine Erfolgsgeschichte. Hunderte Millionen Menschen wurden aus der Armut geholt. Daran erinnert die politische Führung im Rahmen der Feierlichkeiten immer wieder. Mit Blick auf die Proteste in Hongkong forderte Staatspräsident Xi Jinping langfristige Stabilität in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Auf dem Weg nach vorn müssen wir auf die friedliche Wiedervereinigung und ein Land, zwei Systeme bestehen und den langfristigen Wohlstand und die Stabilität von Hongkong und Macau sichern. Wir müssen die friedliche Entwicklung der Beziehungen zu Taiwan vorantreiben. Wir müssen alle Chinesen vereinigen und weiter um die vollständige Wiedervereinigung des Vaterlandes kämpfen. Die Wiedervereinigung mit Taiwan, das bleibt ein politisches Ziel von Staatspräsident Xi Jinping. Notfalls auch mit militärischen Mitteln, wie er zuletzt mehrfach betont hat.
70 Jahre Volksrepublik China, Axel Dorloff berichtete. In der Sonderverwaltungszone Hongkong, da spielt die Zentralgewalt vom Festland eine ganz besondere Rolle. Obwohl der Staat zu China gehört, hat sich Peking aber verpflichtet, die Rechte der Bürger weiter zu achten. Damit geben sich die Hongkonger aber nicht zufrieden. Sie fürchten, China werde ihnen Stück für Stück weiter ihre Freiheiten nehmen. Und dagegen gehen seit Monaten Menschen auf die Straße und die Auseinandersetzungen werden härter. Steffen Wurzel mit einem Lagebericht.
70 Jahre nach Gründung der Volksrepublik China war den allermeisten Menschen in der autonom regierten Stadt Hongkong nicht nach Feiern zumute. Im Gegenteil, trotz eines Verbotes gingen mehr als 100.000 Menschen auf die Straßen. Sie zogen stundenlang und ganz überwiegend friedlich durch die Straßen der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Die Hongkonger protestierten damit gegen die repressive Politik der Kommunistischen Partei Chinas, gegen den weltweit wachsenden Einfluss der Staats- und Parteiführung und für mehr Demokratie und Mitbestimmung in der früheren britischen Kolonie. Einer der Teilnehmer, der 33-jährige Jason, er arbeitet bei einer Social-Media-Firma in Hongkong. Mit dem chinesischen Nationalfeiertag heute wolle er nichts zu tun haben, sagte er. Mit China habe er nichts am Hut.
We belong to ourselves. We belong to Hong Kong. Hong Kong people belong to Hong Kong only, okay? Not to China, okay?
Wir hier in Hongkong sind einfach nur Hongkonger, keine Chinesen. Dieses China entwickelt sich zu einem Feind für den Rest der Welt, vor allem zu einem Feind für alle freiheitsliebenden Menschen. Am Abend kam es in einigen Teilen Hongkongs erneut zu Ausschreitungen und Gewalt. Radikale Demonstrantinnen und Demonstranten errichteten Barrikaden, warfen Brandsätze und zerstörten Schaufenster von festlandchinesischen Firmen und Banken. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Ein junger Demonstrant wurde von einem Polizisten angeschossen, offenbar aus kurzer Distanz. Der Student liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Die Einsatzkräfte haben in den vergangenen Stunden nach Medienberichten mehr als 100 Menschen festgenommen. Viele von ihnen müssen mit einer Anklage wegen Aufruhrs rechnen. Darauf stehen in Hongkong bis zu 10 Jahre Gefängnis. Für die nächsten Tage sind neue Proteste angekündigt.
Steffen Wurzel aus Hongkong. Den Landwirten in den Niederlanden reicht es. Sie fordern mehr Respekt für ihren Beruf. Deshalb haben sich heute Tausende von ihnen entschlossen, für ihre Interessen auf die Straßen zu ziehen. Und das taten sie dann auch, und zwar mit ihren Treckern. Und damit setzten sie ein unübersehbares Zeichen, denn bei unserem westlichen Nachbarn, da brach daraufhin der Verkehr zusammen. Ludger Katzmierzak berichtet.
Die Stimmung auf dem Malifeld in Den Haag ist angespannt. Mit ihren Treckern haben die Landwirte Absperrungen durchbrochen und Gitterzäune plattgefahren. Auf der großen Wiese in der Nähe des Hauptbahnhofs stehen nun fast 400 Traktoren. Zugelassen waren eigentlich nur 75. Die rund 10.000 Demonstranten wollen mit dem angemeldeten Protest ein klares Zeichen setzen. Lange genug, so dieser Bauer, hätten sie stillgehalten. Wenn du nichts unternimmst, dann denken sie, ach, mit denen können wir es ja machen. Insofern glaube ich, dass das eine gute Aktion ist. Am frühen Morgen machen sich überall im Land große Treckerkolonnen auf den Weg. Insgesamt fast 2.000 Fahrzeuge. Mit 30 bis 40 Stundenkilometern kriechen sie über die Autobahnen und legen den Berufsverkehr lahm. Um kurz nach 8 meldet das Verkehrsministerium mehr als 1000 Kilometer Stau, ein Rekord. An normalen Tagen sind es ungefähr 150 Kilometer. Die Landwirte sind erbost, weil ihnen die Regierung weitere Maßnahmen abverlangt, um vor allem den Stickstoffausstoß in den Agrarbetrieben zu reduzieren.
Da war so viel von uns gefragt. jetzt in kurzer Zeit.
Uns wird innerhalb kürzester Zeit viel abverlangt. Kaum haben wir dieses oder jenes angepasst, müssen wir den Stall schon wieder umbauen, weil es nicht gut genug ist. Deshalb machen wir uns lautstark bemerkbar. Im Mai hatte das Verfassungsgericht geurteilt, dass die Regierung zu wenig unternehme, um die Kohlenstoff- und Stickstoffemissionen zu reduzieren. Dadurch mussten landesweit 18.000 Projekte sofort auf Eis gelegt werden, darunter Bauvorhaben und Expansionspläne vieler Landwirte. Das Fass zum Überlaufen hat dann kürzlich ein Vorschlag der linksliberalen Regierungspartei D66 gebracht. Der Koalitionspartner hatte angeregt, die Hühner- und Schweinebestände im Land zu halbieren. Demnach müssten Hollands Bauern auf 50 Millionen Hühner und 6 Millionen Schweine verzichten. Niemand aber, so diese beiden Demonstranten, käme auf die Idee, als Alternative den Flugverkehr in Amsterdam-Schiphol einzuschränken.
Ich bin großer Unsinn, dass sie den Bauern überall die Schuld vergeben.
Ich halte es für großen Unsinn, den Bauern immer die Schuld für alles zu geben. Obwohl wir in den vergangenen Jahren sehr viel getan haben, um den Stickstoffausstoß zu reduzieren. Deshalb ist es Unfug, wieder alles auf die Bauern zu schieben.
Das soll alles wieder auf den Bauern abschreiben.
Was willst du nun? Freitag ohne Bauern?
Was wollen Sie bitte schön ohne Bauern? Warum trifft es schon wieder uns? Man wirft uns vor, dass wir die Umwelt verschmutzen, dass wir Tiere misshandeln. Es reicht. Ein Bauer ist stolz auf seinen Betrieb und auf seine Tiere.
Ein Bauer ist gewoon trots auf sein Betrieb und auf sein Vieh.
Die Niederlande sind nach den USA das zweitgrößte Exportland für Agrarprodukte. Im vergangenen Jahr lieferten die 54.000 Landwirtschaftsbetriebe Waren im Wert von 90,3 Milliarden Euro ins Ausland, vor allem nach Deutschland und Belgien. Aus beiden Ländern kommt heute Unterstützung für die Demonstranten. Auf dem Malifeld solidarisieren sich deutsche und belgische Bauern mit ihren niederländischen Kollegen.
Das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info, 18.46 Uhr. Oft kommt der Zwang zur Entscheidung quasi über Nacht. Ein naher Angehöriger braucht dringend Hilfe. Nach einem Schlaganfall, bei Demenz oder nach einem schweren Unfall. Ein Pflegeheim wird gesucht, möglichst nahe, möglichst günstig und vor allem mit sehr guter Ausstattung. Bislang gab es dafür ein Punktesystem, das die einzelnen Heime bewertete. Das ist aber seit heute passé. Barbara Kostolnik erläutert, wie der Pflege-TÜV in Zukunft funktioniert.
Wer sich die Pflegenoten der Pflegeheime durchschaut, kann eigentlich nur zu einem Schluss kommen. In Deutschland ist alles super. Im Schnitt stand eine 1,2, was daran liegt, dass die Heime nach ihrer Dokumentation bewertet werden, sprich, wie gut sie selbst aufschreiben, was sie so alles machen. Das aber wird sich ändern, erklärt Peter Pick vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen MDK, der mit der Überprüfung beauftragt ist.
Der entscheidende Unterschied zum bisherigen Verfahren ist, der MDK prüft nicht mehr einzelne Prüfkriterien, sondern er bewertet anhand von Leitfragen umfassend Qualitätsaspekte der Versorgung. Und zwar anhand einer Stichprobe von 9 Bewohnerinnen und Bewohnern.
Der Pflegebedürftige soll dabei in Augenschein genommen werden. Wie mobil ist er zum Beispiel? Wie selbstständig im Alltag? Mit Heimbewohnern und Pflegefachkräften soll gesprochen werden, ohne dass die Heimleitung zuhört. Das Ziel, was kann man verbessern? Wer sich als Angehöriger oder künftiger Heimbewohner im Vorfeld kundig machen will, welches Heim das geeignete ist, wird demnächst auf die Pflegenote verzichten müssen, ergänzt Monika Kücking vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen.
Entfallen tut die Pflegenote, die ja sehr in der Kritik stand, weil sie als vereinfachend empfunden wurde.
Keine Pflegenote mehr, dafür Punkte und Kästchen, das ist die eine Neuheit. Sprich, künftig wird es weniger anschaulich, dafür aber aussagekräftiger, verspricht Peter Pick vom MDK.
Wir stellen, das ist der bewusste Ansatz, eine breite Informationspalette zur Verfügung. Und der sachkundige Bewerter muss dann selber sagen, was ist mir wichtig, um zu sagen, dieses Heim suche ich aus.
Der Aufwand wird also größer, aber beschwichtigt Monika Kücking.
Wir wollen die Nutzer dabei unterstützen, sich zurechtzufinden bei dieser Fülle von Informationen, indem wir in den Webportalen, die von den Landesverbänden der Pflegekassen zur Verfügung gestellt werden, Sortier- und Suchfunktionen einrichten, sodass dann gezielt nach bestimmten Merkmalen, nach bestimmten Ausstattungen von Einrichtungen, nach bestimmten Qualitätsaspekten gesucht werden kann.
Im Prinzip ändert sich beim neuen Pflege-TÜV die Philosophie. Es soll nicht mehr nur nach Fehlern gesucht werden. Eine Veränderung, die der Sozialverband VDK richtig findet.
Was uns wichtig ist, ist nicht, wie viele Fehler wirklich passiert sind, sondern wie die Einrichtung damit umgeht. Was tut sie, damit die in Zukunft nicht mehr passieren? Erkennt sie strukturelle Probleme dahinter? Zeitnot oder solche Dinge.
Denn auch der Pflege-TÜV kann den Pflegekräftemangel nicht beheben. Nach wie vor gibt es im Pflege-TÜV keine K.O.-Kriterien, was Patientenschützer seit Jahren kritisieren. Vom VDK heißt es dazu nur, wenn ein Pflegeheim ein K.O.-Kriterium erfüllt, müsste es ohnehin geschlossen werden. Die Ergebnisse des neuen Pflege-TÜVs stehen den Verbrauchern ab dem nächsten Jahr zur Verfügung.
Barbara Kostolnik über den neuen Pflege-TÜV. Jeder kennt das, der im Internet unterwegs ist. Die Seiten wollen alle wissen, ob man der Nutzung sogenannter Cookies zustimmt. Und das muss ich dann aktiv tun, also meistens ein Häkchen setzen. Nun gab es aber einen Anbieter, der hatte die Zustimmung bereits vorausgefüllt. Der Nutzer musste das Häkchen wegklicken, um zu widersprechen. Das geht nun gar nicht, urteilte der Europäische Gerichtshof und bestätigte damit eine Klage deutscher Verbraucherschützer. Karin Bentsch im Studio, womit begründen denn die Richter ihr Urteil?
Ja, die Richter sagen ganz eindeutig, es darf nicht sein, dass die Zustimmung, damit Cookies verwendet werden dürfen, auf Webseiten automatisch voreingestellt sind. Also, dass man da sozusagen in diesem kleinen Kästchen dieses Häkchen bei Ja, bin einverstanden, schon vorher setzt, ohne sozusagen, dass der Mensch vor dem Computer, der auf der Seite da rumsurft, irgendetwas dazu gesagt hat. Es könnte ja sein, so sagen die Richter, dass die User das einfach übersehen, dass das da schon angeklickt ist, um sicherzugehen, dass Internet-User auch tatsächlich damit einverstanden sind, dass eben Cookies bei ihnen verwendet werden dürfen, müssen sie direkt gefragt werden und sie müssen auch aktiv zustimmen.
Und um welchen Fall ging es hier?
Ja, das war ein Anbieter von Online-Gewinnspielen aus Hessen. Der hatte auf einer Webseite das Kästchen mit dem Ja zu Cookies schon automatisch angeklickt. Also die Nutzer können dann dieses Häkchen zwar wegklicken, so war die Begründung, also sie können ja was machen. Aber der Bundesverband der Verbraucherzentralen, der hat damals gesagt, das geht ja gar nicht, das ist rechtswidrig, hat dann geklagt, ja, und heute eben Recht bekommen.
Und was machen diese Cookies genau?
Naja, wenn wir im Internet unterwegs sind, dann hinterlassen wir da natürlich Spuren. Und diese Spuren sind ja Cookies, Kekse übersetzt oder vielleicht besser Datenkrümel, also winzige Textdateien mit Informationen, die es eben möglich machen, Nutzer zum Beispiel wiederzuerkennen oder sein Surfverhalten zu speichern. Und mithilfe von Cookies können Anbieter von Internetseiten dann Nutzungsprofile der Leute erstellen, die auf ihren Seiten unterwegs sind. Cookies können dann zum Beispiel auch für gezielte Werbung genutzt werden.
Also dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs heute wieder mal ein verbraucherfreundliches Urteil. Wie bewerten Sie dieses?
Absolut. Also es stärkt die Rechte von Internetnutzern, es schützt ihre Daten besser und damit auch ihre Privatsphäre. Denn jetzt ist klar, Anbieter müssen also immer fragen, ob sie Cookies verwenden dürfen oder eben nicht. Ja, andererseits gibt es so ein bisschen einen Pferdefuß dabei, denn bei manchen Websites kommt man ja gar nicht auf die Seiten oder kann nicht die volle Ansicht der Seiten sehen, wenn man nicht zustimmt zu den Cookies. Und das ist ein Problem, was eigentlich dieses Urteil gar nicht löst.
Internetnutzer müssen der Verwendung sogenannter Cookies aktiv zustimmen. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes erläuterte uns Karin Bentsch. Wenn die Spülmaschine streikt, die Waschmaschine leckt oder der Kühlschrank nicht mehr kühlt, dann stellt sich ja die Frage, kaufe ich ein neues Teil oder lasse ich das alte reparieren? Oft beantwortet sich diese Frage von selbst, denn es ist manchmal billiger, gleich ein neues Teil zu kaufen. Und das alte, das landet auf dem Schrott. Es mag zwar für den Geldbeutel besser sein, für die Umwelt allerdings nicht. Die EU-Kommission plant nun neue Regeln für Hersteller zum Schutz von Umwelt und Klima. Holger Beckmann informiert.
Es geht noch nicht um alle Haushaltsgeräte, aber immerhin um Leuchten, Kühlschränke, Fernsehgeräte, Spülmaschinen und Waschmaschinen. Die EU-Kommission verschärft die sogenannte Ökodesign-Richtlinie und will damit einerseits die Verbraucher in Europa besser schützen und andererseits etwas für Klima und Umwelt tun. Isabel Buschke vom Europäischen Verbraucherschutzverband formuliert es so.
Neben der Sparsamkeit, was den Stromverbrauch angeht, werden jetzt ganz andere verbraucherfreundliche Maßnahmen da reingeschrieben, nämlich die Frage nach Reparierbarkeit. Und wie kann man diese Produkte langlebiger machen?
Geräte sollen künftig nicht mehr so schnell entsorgt werden. Auch damit weniger Elektroschrott aus Europa beispielsweise auf riesigen Müllkippen in Afrika landet. Dazu schreibt die Richtlinie in Zukunft vor, dass Hersteller Ersatzteile für neu gekaufte Produkte nach Anschaffung mindestens noch 7 Jahre lang anbieten müssen. Bei Waschmaschinen und Spülmaschinen sogar 10 Jahre lang. Die Produzenten werden verpflichtet, diese Teile innerhalb von 15 Tagen zu liefern. Allerdings nicht an Privatleute, sondern an Fachbetriebe.
Also wir hoffen, dass das Verbrauchern das Leben besser und günstiger macht, dass es umweltschonend ist in Zukunft. Der einzige kleine Wermutstropfen, der dabei ist, ist, dass Verbraucher diese Ersatzteile nicht selbst im Handel erwerben können, sondern dass sie erstmal nur den Installateuren zur Verfügung stehen.
Sagt Isabel Buschke. Begrüßenswert sei auch, dass es in Zukunft strengere Auflagen zum Wasserverbrauch und zum Wasch- bzw. zum Spülerfolg gebe. Was aus Sicht der Verbraucherschützer noch fehlt, ist eine europaweite Ausweitung der gesetzlichen Gewährleistungsfristen. Denn die wären der nächste Schritt, um Hersteller in die Pflicht zu nehmen und die Langlebigkeit nicht nur von Haushaltsgeräten weiter zu verbessern. Immerhin gäbe es aber auch hier zumindest kleine Fortschritte.
Bisher hat man ja 2 Jahre, was die Gewährleistungsfristen angeht, und aber nur 6 Monate Beweislastumkehr. Also nur in den allerersten 6 Monaten nach Kauf muss ich als Verbraucher nicht belegen, dass ich das Gerät nicht sachgemäß verwendet habe. Das wurde jetzt tatsächlich erhöht auf 1 Jahr. Das wird auch deutschen Verbrauchern in Zukunft zugutekommen.
Die neuen Regeln müssen nicht mehr vom Europäischen Parlament oder von den Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Mit Beginn des Jahres 2021 sollen sie in Kraft treten.
Gleichwertige Lebensverhältnisse, die sollen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa gefördert werden. Die Unterschiede sind groß und daher hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in einem Atlas zusammengestellt, wie sich Bevölkerungszahlen in Städten und Regionen verändert haben. Andreas Reuter.
80 Karten und Schaubilder gibt es in dem Europa-Atlas und manche sehen ziemlich komplex aus.
Das ist jetzt kein Schnittmuster von Anne Burda oder ein Kabelplan eines Autos, sondern das sind die Verflechtungen, die europäischen Staaten haben.
Erläutert Innenstaatssekretär Markus Kerber eine der Grafiken. Politisch interessant wird diese Karte, wenn es um die möglichen Folgen des Brexit geht. Und man aus der Karte ablesen kann, dass 65.000 Unternehmen in Großbritannien ganz oder mehrheitlich Eigentümern aus anderen EU-Staaten gehören und umgekehrt fast 40.000 Unternehmen auf dem Festland in britischem Besitz sind. Für Markus Eltges, den Chef des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, ist allerdings die zentrale Erkenntnis,
dass die Städte in Europa nach wie vor wachsen, insbesondere die Metropolregionen, die Hauptstadtregionen wirken wie Magneten für die Bevölkerung. Wir stellen auf der anderen Seite aber viele Entwicklungen fest, also dass in ländlichen Räumen massiv Bevölkerungsverluste zu beobachten sind. Und da gilt es, dagegen einzuschreiten.
Denn der Europa-Atlas soll durchaus als Handlungsempfehlung für die Politik gelesen werden, zumindest als Hilfestellung für bessere Entscheidungen. Getreu der Devise von Innenminister Horst Seehofer, zitiert von seinem Staatssekretär Markus Kerber.
Wenn Unterschiede in den Lebensverhältnissen der Menschen zu einem Nachteil werden oder als Nachteil empfunden werden, dann muss die Politik sich darum kümmern.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages und das heißt heute Leichtathletik in Doha, der Hauptstadt des Emirates Katar. Da finden gerade die Weltmeisterschaften statt. Die erste deutsche Medaille, die gab es da ja gestern. Und unser Kollege Volker Hirt für uns am Mikrofon. Herr Hirt, wie motivierend war der Sieg gestern?
Für den Reporter oder ja, für die Athletin?
Für die Athletin natürlich.
Ja, die Athletin war natürlich erstmals selber begeistert und sie war ja eben auch bei uns, wir haben mit ihr sprechen können. Sie hat mir auch erzählt, dass der Druck natürlich schon groß war, weil natürlich tritt man hier auch als Team auf. Und wenn noch keine Medaille da ist und sie eine Medaillenkandidatin ist, dann ist der Druck natürlich umso größer. Aber das ist jetzt auch so, es ist ein bisschen Druck von der Mannschaft genommen worden. Nach diesen Tagen hätte man eine Medaille längst kommen müssen, jetzt ist sie da. Also die Motivation ist auch da.
Was erwartet uns denn aus deutscher Sicht heute noch?
Wir haben nochmal eine Medaillenkandidatin dabei, nämlich die Speerwerferin Christine Hussong aus Saarbrücken. Die war gestern in der Qualifikation sehr, sehr gut. Da musste man 63,5 Meter mit dem Speer werfen. Sie war fast 2 Meter besser und nicht alle haben das überhaupt geschafft, diese 63,5. Eine war noch besser als sie, ich glaube die Chinesin, die heißt Liu Huihui. Hoffentlich ist hier der Name nicht Programm. Die hat gestern noch weitergeworfen. Ich glaube, sie ist die Goldkandidatin. Aber für Christine Hussong ist da die Silbermedaille drin. Wir haben noch den Stabhochsprungwettbewerb, das Finale mit 2 deutschen Athleten, Raphael Holzdeppe und Wokan Dalita Bere. Die Favoriten allerdings springen über 6 Meter. Das können die beiden nicht. Also hier wollen wir nur auf eine gute Platzierung hoffen.
Vielen Dank, Volker Hirt, live aus Doha, wo die Leichtathletik-Weltmeisterschaften stattfinden. Und wir hören mit großer Musik und viel Stimmung vor Ort. Volker Hirt, soweit. Und das war das Echo des Tages hier auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ich bin Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.